Viola hat einen Gedanken, der sie umtreibt. Ihre Tochter soll schön sein. Sie weiß, es ist ein oberflächlicher Wunsch, einer, der ziemlich viel Druck auf das kleine Mädchen ausübt.
Sie ist fast schon besessen davon, dass sie glaubt, dass es schöne Menschen leichter haben im Leben. Es gibt ja auch das Phänomen des Pretty Privilege in der Soziologie, das genau dies besagt. Und Vio hat es stark verinnerlicht. Und das liegt eben auch an ihrer Herkunftsgeschichte.
Sagt Autorin Betty Boras. Viola oder Vio, wie ihr Spitzname lautet, fürchtet, die Zukunft ihres Kindes sei zerstört, nachdem er sich mit heißem Teewasser eine Gesichtshälfte verbrüht hat. Rote, dicke Narben ziehen sich über die Wange der Zweijährigen. Obwohl es ein Unfall war, frisst Vio die Schuldgefühle in sich hinein. Ihre Gedanken kreisen Tag und Nacht darum, wie ihre Tochter in den Augen Fremder aussieht. Was diese Besessenheit von Schönheit mit Vios Herkunftsgeschichte zu tun hat, erfahren wir durch einen erzählerischen Kniff. Die Kapitel, in denen wir in der Ich-Perspektive in Vios dunkelste Gedanken eintauchen, wechseln sich ab mit Episoden, die von Vio als Mädchen erzählen. Sie ist im rumänischen Banat geboren. Dort wuchs sie behütet als Teil der deutschsprachigen Minderheit auf. Autorin Betty Boras teilt diese Herkunft mit ihrer Hauptfigur.
In den 80er Jahren, in der Zeit, in der ich im Banat aufgewachsen bin, da hatten die Deutschen dort eigentlich ein sehr gutes Ansehen. Also diese deutschen Tugenden, über die man häufig spricht, also Fleiß, Zuverlässigkeit, das hat man den Deutschen dort schon auch zugestanden. Also wenn man zum Beispiel einen Handwerker gebraucht hat, dann hat man gern jemand Deutschen genommen, weil man gesagt hat, ah, der kommt pünktlich und arbeitet zuverlässig. Also man hatte dort eigentlich einen ganz guten Stand. Aber als wir nach Deutschland kamen, da hat sich das gewandelt. Da war man dann plötzlich deutsche zweite Klasse.
Auch das bekommen Vio und ihre Eltern zu spüren. Nach dem Tod Ceausescus und dem Fall des Eisernen Vorhangs nutzen Vios Eltern die Chance und wandern aus. In Böblingen in Baden-Württemberg findet die Familie nach langer Suche eine Wohnung. Vio kann nicht sofort eingeschult werden. Obwohl sie fließend Deutsch spricht, muss sie einen Sprachtest absolvieren. Sie besteht ihn, aber der erste Stich ist gesetzt. Vio und ihre Eltern gehören nicht dazu. Sie müssen sich beweisen und verbiegen, um von der deutschen Gesellschaft angenommen zu werden. Dafür findet Betty Boras ein starkes Bild. Vio bekommt eine schwere Skoliose diagnostiziert. Sie muss ein medizinisches Korsett tragen. Für das Mädchen ist es eine Qual.
Aber es steht natürlich auch für ein Korsett der Anpassung, ne? Also sie soll gerade wachsen im buchstäblichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Sie soll nach außen hin geradlinig sein, unauffällig und nicht aus der Norm fallen.
Frauen werden seit Jahrhunderten nach ihrer Schönheit beurteilt. Wer schön ist, gilt als kompetent, intelligent, vertrauenswürdig. Pretty Privilege nennt sich das. Aber Schönheit kann auch zur Falle werden. Nur langsam versteht Vio, dass ihr Blick auf ihre Tochter eigentlich der einer ganzen patriarchalen Gesellschaft ist. Zur Falle wird Schönheit in einem weiteren Handlungsstrang im Roman. Dieser führt zurück ins 18. Jahrhundert, zu den Anfängen der Banater Schwaben. Doch er handelt nicht von armen Siedlern aus Süddeutschland, denen Land und ertragreiche Aussichten im weit entfernten Banat versprochen wurden. Betty Boras erzählt von Frauen, die unter Kaiserin Maria Theresia verfolgt wurden, weil sie sich prostituierten oder unehelichen Sex hatten.
Maria Theresia hat beschlossen, diese Frauen aus der Gesellschaft, aus Wien, zu verbannen, zu entfernen. Frauen, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen, die wurden vor ein Keuschheitsgericht gestellt. Keuschheitskommissare wurden im ganzen Land ausgesandt und haben geguckt, wer verhält sich da nicht der Norm entsprechend. Und die Höchststrafe war es eben über die Donau in ganz einfachen Bootskonstruktionen, den sogenannten Ulmer Schachteln, ins Banat deportiert zu werden.
In Betty Boras Roman »Das Schönste aller Leben« trifft dieses Schicksal eine junge Frau namens Theresia. Ihr wird vorgeworfen, einen jungen Diakon verführt zu haben. In ihrem Dorf in der Nähe von Wien galt sie als Schönheit. Die wird ihr zum Verhängnis, als es darum geht, ob die Vorwürfe gegen sie wahr sind. Schließlich kann eine schöne junge Frau wie sie nicht unschuldig sein, davon ist die Keuschheitskommission überzeugt. Theresia wird ins Banat deportiert und überlebt die lange Fahrt auf der Todesdonau nur knapp.
Und das hat man als den Wasserschub bezeichnet. Ich finde, das Wort passt irgendwie ganz gut, weil ja irgendwie an diesen Leuten auch geschoben und gezerrt wurde, weil die ja selten oder in diesem Fall überhaupt nicht freiwillig dorthin gegangen sind.
Als Stoffspinnerin lebt sie jetzt in einer eisigen Holzbaracke und teilt sich das Strohbett mit einer anderen Frau. Wie sich Theresia dort durchschlägt, für ihre Unabhängigkeit und Würde kämpft und dem Lager entkommt, gehört zu den stärksten Passagen dieses Romans. Man würde gerne noch mehr Zeit mit dieser eigensinnigen Frau verbringen. Aber auch Betty Boras Konzept, die Zeitebenen kapitelweise zu wechseln und so ein enges Band zwischen Theresia und ihrer Nachkommin Vio zu spinnen, überzeugt. Obwohl fast 3 Jahrhunderte zwischen den Frauen liegen, teilen sie ein Schicksal. Jede steckt in ihrer Zeit in einem sprichwörtlichen Korsett aus Anforderungen, Normen und Idealen. Dieses Korsett liegt so eng an, dass es auf dem ersten Blick kaum Handlungsraum bietet. Doch beide Frauen erkennen, das Schönste aller Leben ist eben eines, das sich nicht von engen Vorstellungen einschnüren lässt.